Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Und auch wenn's, ich zitiere Thorsten Ziegner, ein Fehlstart in die Saison war, bin ich echt froh. Denn Tim ist zurück aus dem Lazarett. Willkommen zurück im Studio, Tim. Schön, dass du wieder da bist und dein Expertenwissen mit uns teilst. Stichwort Expertenwissen heute. Wir haben sozusagen die, ich habe die Runde vollkompetent erweitert, wenn man so will. Denn Dirk Retzlaff, wir haben gesagt, wir machen das zu einer Tradition. NRZ-Sportchef ist heute auch wieder da. Oder soll ich sagen, NRZ-MSV-Reporter, geht beides, ne?
Geht beides. Beides trifft zu.
Hi Dirk, schön, dass du wieder da bist.
Hi, schön hier zu sein.
Ja, und mit dieser Runde macht es Sinn, wir haben ja schon vor zwei Wochen gesprochen, Dirk, und haben gesagt, wir müssen nach ein paar Spieltagen uns mal zusammensetzen. Jetzt war für dich die Kanu-WM dazwischen, deshalb konntest du letzte Woche nicht. Wir haben schon gesagt, wir müssen mal so eine Art Zwischenfazit machen. Nach vier Spieltagen kann man das gut tun. Wir wollen die Folge heute so strukturieren, wir zeichnen am Mittwoch auf, das heißt heute Abend ist Niederrhein-Pokal. Wir werden auch über den Niederrhein-Pokal reden, allerdings hinten raus, so dass ihr jetzt nicht denkt, oh, ich höre die Folge Freitag, warum reden die denn über ein Spiel, was schon gelaufen ist? Also, falls ihr die Folge heute am Mittwoch hört, Niederrhein-Pokal kommt vor. Hinten raus, falls ihr später dran seid, wir reden jetzt erstmal über den aktuellen Zustand des MSV Duisburg, ganz allgemein gesprochen. Was haben wir in der Liga bis jetzt gesehen? Welche Steine hat der MSV sich selbst oder wurden dem MSV in den Weg gelegt und ja, wie massiv sind die Auswirkungen? Ich bleibe nochmal beim Fehlstart. Thorsten Ziegner wurde ja gefragt, ob du warst es. Ja. War dieser Auftakt, kann man das als Fehlstart bezeichnen? Und Thorsten Ziegner hat ganz kurz angebunden geantwortet und hat gesagt, ja. So, und jetzt sind wir hier, Dirk. Wie ist es zu diesem Fehlstart gekommen? Wir hatten doch zumindest vorsichtigen Optimismus verbreitet.
Richtig. Also drei Punkte aus vier Spielen ist natürlich nicht der Anspruch, den der MSV selbst hat, den die Fans nicht haben. Und es war auch nicht zu erwarten gewesen, zumal das Auftaktprogramm ja jetzt nicht der Hammer war. Also in Freiburg erstes Spiel unentschieden, da war mehr drin, aber da sagt man, okay, haken wir ab, ist völlig in Ordnung. Wobei in Freiburg mit einer neu formierten Mannschaft, die sind wahrscheinlich jetzt eher zu schlagen als im November, wenn die sich unter ihrem Trainer, der ein sehr guter ist, eingespielt haben. 60 München war sehr frustrierend, weil es war kein Spiel auf Augenhöhe. 60 München hat halt das Spiel dominiert und hat auch völlig verdient gewonnen. Und wenn du den Anspruch hast, im oberen Drittel zu landen, musst du denen zumindest Paroli bieten. Mhm. Und es muss halt im Spiel Situationen geben, wo du sagst, okay, hinten raus können wir das Ding jetzt gewinnen. Ja, Halle, ein Punkt in Halle ist unterm Strich auch in Ordnung. Englische Woche und Grätzen Rückstand und kommst wieder zurück, war in Ordnung. Und Ulm war dann auch wieder ein Runterzieher. Du fängst stark an, du schießt das 1-0, ja. Du könntest das zweite nachlegen. Und am Ende, zweite Halbzeit, hat Ulm, ohne jetzt Bäume auszureißen, haben die halt sehr gut gespielt und hätten die Nummer am Ende auch gewinnen können.
Ja. Tim, du hast alle Spiele ja unter Schmerzen verfolgt. Wie sehr tut es dir weh zu sehen, der MSV spielt 20 Minuten tollen Fußball, geht in Führung und dann fliegen dir auf einmal die ruhenden Bälle auf den Kasten und du kriegst den Fuß nicht mehr in die Tür. Das muss doch doppelt schmerzhaft für dich gewesen sein.
Ja, es ist, war erstens schmerzhaft, dass ich nicht im Stadion sein konnte wegen meines Rückens. Ne? Ja. So lange stehen, muss ich dazu sagen, war leider noch nicht drin. Dementsprechend habe ich es im Fernsehen verfolgt. War aber auch mal gar nicht schlecht. So konnte man halt zumindest halt auch ganz gut von oben mal betrachten, wie sich das Ganze abspielt. Ich fand, du hast das schon sehr richtig gesagt, man geht in Führung. Es sah dann wirklich mal gut aus. Wir sind sehr, sehr früh draufgegangen, ein sehr hohes Pressing gespielt. Also wirklich auch mal wie eine Mannschaft aufgetreten, eine Heimmannschaft, die ganz klar zeigt, so, heute nur an uns kommt halt keiner vorbei. Das hatte ich wirklich die ersten 20, 25 Minuten im Gefühl. Dann war das Stadion auch sofort da und dann kam dieser Bruch. Darauf ist Ziegner dann ja aber auch angesprochen worden. Also ich rede vom Bruch nach dem 1-0.
Ja.
Ne, ist man ja, hat man ja komplett gesagt, es war ja so, als wäre das jetzt das 4-0 gewesen. Und man hat gesagt, so, jetzt Deckel drauf. So, es wurde ein ganz komischer Verwaltungsmodus angeschmissen. Und dann wurde Ziegner ja auch angesprochen.
Ja.
In der Pressekonferenz. Und er hatte ja gesagt, ja, Jungs, macht einfach bitte so weiter, genau so. Und das Gegenteil ist passiert.
Ja.
Worauf er sich ja dann die Frage von Knörzer, dem Sportreporter, in der Pressekonferenz gefallen lassen musste, was ist denn in der Mannschaft los? Darauf hat er dann ja sehr, sehr dünnhäutig reagiert.
Ja, da war er angefressen.
Und ich kann es halt auch verstehen, weil natürlich ist die Frage irgendwo berechtigt. Du hast dann ja auch noch gefragt, was ist in der Abwehr los? Also das hast du natürlich nicht ganz ernst gemeint. Aber im Prinzip ist es ja wirklich so, diese Frage muss man stellen. Und man merkt ja auch anhand der Reaktion von Ziegner, dass genau das ist, was ihn, glaube ich, selber wurmt. Und worauf er, glaube ich, momentan nicht wirklich eine Antwort hat. Weil so erlebst du Ziegner selber nur, wenn du irgendwie einen wunden Punkt bei ihm triffst. Ne? Weil sonst versucht er ja alles immer recht cool irgendwie von sich abprallen zu lassen. Und die Frage müssen wir uns tatsächlich stellen. Und ich glaube natürlich, hat das einen psychologischen Aspekt im Stadion selbst. Du denkst, hier kommt ein Aufsteiger. Es ist Ulm, die seit Jahren auch keine Drittliga-Luft geschnuppert haben. Und dementsprechend man irgendwie diesen Druck hat, ja, wir wollen ja auf jeden Fall im Mittelfeld mitspielen. Und dann kommt ein Aufsteiger zu dir in die Arena, nachdem du erst 2 Punkte gesammelt hast. Und ich glaube, dann geht das Denken los. Und du denkst, ja, jetzt hast du die Führung. Natürlich, das
ja,
ist jetzt
gut,
Taschenpsychologie, aber...
Aber dann muss es auch wirklich play it safe, play it cool sein.
Ja.
Und es war halt einfach nicht cool gespielt.
Richtig, und die Baustelle Abwehr, die schien ja abgearbeitet zu sein. Ne? Weil es hieß ja immer, letzte Saison hat sich die Mannschaft im Defensivbereich hinten raus stabilisiert. Das große Problem ist jetzt das Spiel nach vorne. Wie kreieren wir Torchancen? Wie, was Ziegner auch immer sagte, wir brauchen Durchschlagskraft. Und jetzt hast du auf einmal wieder diese Not in der Abwehr. Einfache Gegentore. Ich meine, das 1-0 von 60 München war ja haarsträubend, wie der Starke da alleine steht, wo Baccalords ihn hat
10 Meter Radius ungefähr
allein gelassen. Und Robin Müller hätte da auch am Flügel nach hinten arbeiten müssen. Und dann das Tor von Ulm.
Ähnliche Situation. Also gut, aus einem ruhenden Ball in dem Fall, aber trotzdem hast du da auf einmal, also du
steht
hast ja
da einer blank.
Was ja, diese im 16er vor dir, nichts anderes, ne? Mhm.
Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, ehrlich gesagt. Also wie das sein kann, wie Manfred Starke da so alleine stehen konnte, das ist unglaublich. Also da hat ja überhaupt nichts, da hat ja dann überhaupt nichts gepasst. Und ich finde eigentlich gerade in solchen Situationen, wie du schon sagtest, finde ich, wirkte die Mannschaft zuletzt stabiler. Aber ich habe das Gefühl, wenn irgendwie ein Stein irgendwie bei uns in der Mannschaft wackelt oder es irgendwie zieht das die ganze Truppe direkt wieder mit runter. Ist jetzt vielleicht sehr einfach gesagt, aber ich finde halt, dass dass der Fisch immer irgendwo, wenn der Fisch von irgendeiner Stelle stinkt, dann geht das über die ganze Mannschaftsteile über.
Aber genau das darf dir natürlich nicht passieren, wenn du in der dritten Liga spielst, wenn du Profifußball spielst. Du hast Sänger, du hast Ikene als Außenverteidiger stehen gehabt, du hast Baran Mogultay, das müssen ja eigentlich Jungs sein, die sich blind verstehen, ne? Hoppi, ich hatte letzte Woche ja Hoppi zu Gast und wir haben anschließend noch so ein bisschen gequatscht und er meinte, dass genau das sich entwickelt oder sich eigentlich entwickeln müsste, dass man nur ein Wort rufen muss und der andere weiß genau, was zu tun ist, aber es müssen ja Absprachefehler sein, sonst kommen solche Tore ja nicht zustande.
Und da steht natürlich der Abwehrchef in der Pflicht.
Ja.
Sebastian May, der auf dem Ticket hat, er ist der Abwehrchef und er war ja
Platte gesprungen oder was?
Was war das denn?
Nehmen wir einfach mal mit.
Ja gut, hier kommen jetzt Geräusche rein. Nein, und er war ja beim Ulmer Gegentreffer, war er ja auch im Abwehrzentrum körperlich anwesend. Und da stimmte dann die Absprache nicht.
Ja, richtig. Es ist auch bezeichnend, wenn sich der Trainer der Auswärtsmannschaft eines Aufsteigers am Schluss vor die Kamera stellt bei Magenta und sagt, hier wäre mehr drin gewesen. Ne? Also das war schon so, yo, das ist schon ein schlechtes Zeichen. Weil hinten raus, gerade Dennis Cesar, der da hinten ganz schön viel Wind gemacht hat für die Ulmer, der sagt, das sah häufig, wenn die dann gegen uns aufgelaufen sind, nicht gut aus. Und mit dem merken wir uns das alles mal, was wir jetzt zuletzt gegen Ulm gesehen haben. Und dann möchte ich gerne noch ein bisschen auf Regensburg zu sprechen kommen, weil das Spiel habe ich mir komplett gegen Arminia nämlich angeguckt.
Eine Sache muss man ja unseren Innenverteidigern zugutehalten, auch wenn es vielleicht defensiv gerade ein bisschen wackelig läuft. Immerhin können sie Tore schießen.
Ja, es sind die einzigen Tore.
Ne? Und da sind wir natürlich bei der zweiten Baustelle Offensive. Man muss sagen, wir haben 2 Torschützen in der Torschützenliste. Einmal taucht Marvin Sänger auf und 2-mal Sebastian May. Und das fasst es ja eigentlich ganz gut zusammen. du hast keinen Punch. Also ich sehe auch oft, dass der MSV es schafft, über die Außenbahn durchzukommen, sich dem 16er nähert und dann ist es weder die individuelle Stärke, die dich reinbringt, noch der Querpass, noch die Flanke. Also
du hast ja natürlich auch das Problem, dass du in der Vorbereitung über weite Strecken ohne Sturm gespielt hast. Mhm. Benjamin Giert hatte gegen Lösort Meiderich halt seine Verletzungsgeschichte, wo er früh raus war und dann ja auch in den Testspielen am Ende auch geschont wurde, ja. Weil dem Trainer ja schon klar war, ne, wenn wir jetzt ein Risiko eingehen und dann der zieht sich dann was Schlimmeres zu, dann fehlt er mehrere Wochen. Dann kam die Geschichte mit Pascal Köpke, erster Tag Trainingslager, auch nach Hause.
Ja.
Es ist natürlich, ne, du hast diese beiden Spieler, du hast mit Giert verlängert, du hast Köpke geholt und natürlich hast du einen Plan, dass du dich in der Offensive einspielst. Und was ja noch überhaupt nicht zum Tragen kam, der Trainer hat ja auch noch eine Systemänderung auf der Platte, mit beiden Spitzen zu spielen, ja. Also mit Giert und Köpke. Ist natürlich noch überhaupt nicht, jedenfalls unter Spielpraxis, getestet worden.
Ja, das
fällt dir jetzt auf die Füße halt, ne?
Das Problem ist auf jeden Fall, dass du, wie Dirk schon sagtest, dahingehend nicht das machen konntest, was du wolltest. Ich glaube, ja. Du könntest, das, was diese angesprochene Zweispitze ist, glaube ich, dass die Lieblingslösung von Ziegner, glaube ich, wäre. Also ich glaube, so wird er sich's wünschen.
Aber das haben wir ja noch nicht gesehen. Das
hat, ja.
Also erstmal widerspricht das ja dem eingespielten System aus der letzten Saison. Dafür ist ja eine Vorbereitung da, dass du dann so ein System dann mal auf den Rasen bringst und guckst, funktioniert das nicht. Und der Trainer ist ja insgeheim davon überzeugt, dass es sehr viel Durchschlagskraft bringen würde. Mhm. So, was machst du jetzt? Machst du jetzt im Laufe der Saison eine Systemumstellung?
Haben wir letzte Saison auch gemacht, ne?
Schön. Das hatte aber dann nicht funktioniert.
Ja. Nee, ich sag nur, dass wir es getan haben.
Also ein bisschen Hand auf die Herdplatte-Effekt.
Ja.
Ja, es kommt ja jetzt eine Länderspielpause nach dem Regensburg-Spiel. Wenn die Herren denn gesund sind, vielleicht ist das dann
meine Option, ne?
Die Option, das mal einzuspielen.
Ja, Verletztenliste können wir nochmal drüber reden, wenn man das Thema aufmacht. Du hast diese zwei, ja, man kann schon sagen, kuriosen Schulterverletzungen.
Ja,
zwei Spiele hintereinander, zwei Stürze auf die Schulter und zwei Spieler fallen dir lange aus. Das muss man aus Fairnessgründen ja auch noch erwähnen. Auf Niklas Kölle wäre gesetzt worden als Stammspieler, auf Tommy Pledel wäre gesetzt worden.
Sowas von.
Und beide fallen wirklich einmal hin und fallen aus.
Ja, und seit, also derjenige, der sich am meisten freigespielt hat, der den meisten Breakout hat, ist ausgefallen und der Star-Einkauf, wenn du so willst. Also beschissener geht's eigentlich gar nicht. Und dann noch aus dieser vulnerablen Position Flügel, wo ja sowieso schon dünn war und wo sowieso schon vor diesen Ausfällen ja gesprochen wurde, da haben wir noch Handlungsbedarf. Und dann hast du genau da die Sachen. Und dann kommt ein Robin Müller. Und ich finde es ganz schlimm, das möchte ich an dieser Stelle mal ganz kurz erwähnen. Der Transfer von Robin Müller kam genau in diese etwas panische Diskussion. Oh Mist, oh Mist, oh Mist. Jetzt fallen uns hier die Leute aus. Und jetzt muss Heskamp auf jeden Fall liefern. Und kommt ein Spieler aus der Regionalliga von der zweiten Mannschaft eines Zweitligisten. Und da wurde teilweise echt unfair mit dieser Verpflichtung umgegangen.
Wie meinst du das?
Ich fand, wie kannst du dir vorstellen, wie die Reaktion im Netz zum Beispiel war, wenn man quasi hört, okay, unser bester Mann oder unser neuer Star-Einkauf fällt aus und jetzt kommt irgendwie einer aus der vierten Liga. Was denkst du, wie die Reaktion war?
Ich hab Verschiedenes gelesen, aber ich habe natürlich auch Häme direkt wieder gelesen.
Viel Häme, ja. und halt auch wirklich irgendwie, also so eine negative Einstellung und keine Ahnung, ich will doch, dass wenn so jemand kommt, auch irgendwie eine positive Starthilfe kommt. Mhm. Warte doch erstmal ab. Und dann war es natürlich Wasser auf die Mühlen, dass der in den ersten Spielen irgendwie viel zu eigensinnig war, häufig nicht abgespielt hat. Genau. Technisch sicherlich nicht so ganz schlecht. Jetzt gegen Ulm fand ich ihn deutlich besser, aber da...
Thorsten Ziegner hat mehrmals gesagt, er trifft noch nicht immer die richtige Entscheidung. Genau. Das meinst du mit der Eigensinnigkeit? Wie hast du ihn gesehen, Dirk?
Ja, er hat ja die Abläufe noch gar nicht drin.
Ja.
Und er kommt als Regionalligaspieler zum MSV Duisburg. Und für ihn ist ja klar, ich bin jetzt nicht der Top-Einkauf, ich bin nicht der Star-Einkauf, der hier jetzt die Mannschaft nach oben schießt, sondern ich gehe nach Duisburg, um mich weiterzuentwickeln, um diesen berühmten nächsten Schritt zu machen. Ne, es wäre natürlich für Heskamp einfacher gewesen, er hätte erst Esswein in trockene Tücher wickeln können und dann Robin Müller. Und es war für Robin Müller halt eine undankbare Situation.
Ja.
Du hast die Verletzten und musst direkt ran und abliefern.
Erstes Spiel Startelf.
Und natürlich Ja, natürlich, das ist ja unser Job. Wir müssen ja die Leistung auf dem Platz bewerten. Und wenn er dann in der dritten Liga von Anfang an spielt oder eingewechselt wird, dann muss er sich halt mit den Maßstäben auch messen lassen.
Ja. Klar, ich möchte auch überhaupt nicht sagen, also man muss ja jetzt nicht einen übergroßen Welpenschutz aufziehen, ja. Ne? Also das sehe ich genauso, ne? Daran muss man sich messen lassen. Auf der anderen Seite finde ich es halt, ist es schwierig und dann zu sagen, ich verstehe nur den Anspruch manchmal nicht. Ich kann doch, ich weiß, wo er herkommt hier bei uns, aber ich verstehe halt manchmal nicht, dass man sagt, hey, also jetzt mal ganz überspitzt gesagt, wo sind denn jetzt die Leute, die ich alle schon mal vom Namen gehört habe? Warum kommen die denn nicht? Ne? Es werden dann so viele, auch im Forum werden immer wieder dann, wenn es um Ideen für Neuzugänge gibt. Da lese ich immer Namen, die ich schon mal irgendwo gehört habe im Dunstkreis, die auch schon mal höher gespielt haben, die vielleicht jetzt irgendwie ein paar solchen Saisons hatten, aber das ist so die Erwartungshaltung, hier muss noch irgend ein bisschen was mit Namen kommen. Ne, man gibt sich Minimum nur mit einem sowas wie einem Köpke zufrieden und dann wird daran noch gemerkt, weil den hätten wir ja eigentlich nicht bekommen, wenn er noch zwei gesunde Beine hätte.
Ja gut, aber ne? Das ist halt die Realität.
Ja genau, aber dieses Realitätsfremde, ich weiß nicht, es haben wir ja seit immer schon, mein Gott, wir spielen nicht seit gestern in der dritten Liga, aber ich weiß nicht, vielleicht werd ich dünnhäutig, aber inzwischen geht's mir, ich bin auch nicht ein ewiger Ja-Sager und alles Abnicker, ne? Aber teilweise geht mir so ein bisschen.
Wobei Alexander Esswein wurde, habe ich das Gefühl gehabt, zumindest was ich so mitbekommen habe im Portal und in den Socials, schon eigentlich ziemlich gefeiert sogar.
Es war ja schon einen Monat vorher, war das ja schon irgendwie klar, dass der kommen soll. Ich muss mir eine kurze Spitze noch. Pressemitteilung. Ja, als das Angebot von MSV kam, war ich sofort Feuer und Flamme. Mein lieber Freund, ich weiß seit einem Monat, dass du hier hinkommen willst. Wenn du so Feuer und Flamme gewesen wärst, dann wärst du nach drei Tagen, wenn das Gerücht aufpoppt, wärst du hier gewesen. Spar dir doch bitte sowas.
Mehr Herr Gieske hat einen Punkt. Herr Gieske hat einen Punkt.
Ja, richtig.
Ja, also, nur dazu, also trotzdem herzlich willkommen, lieber Herr Esswein. Bitte schieß doch ein paar Tore und sei doch so Feuer und Flamme, wie du uns erzählst.
Du, Tim.
Was denn, Nils?
Mein Stuhl quietscht total. Der versaut mir hier die ganze Aufnahme.
Jo, ich hab ja auch schon Rücken von dem ollen Stuhl, Mensch.
Dann wird es wohl Zeit für einen neuen Stuhl.
Ja, aber wo bekomme ich denn einen guten Stuhl?
Das ist doch klar.
Ja?
Ja.
Und wo?
Na, bei Bürosysteme Lilienthal.
Bei Bürosysteme Lilienthal?
Ja, bei Bürosysteme Lilienthal.
Na, dann bestellen wir doch direkt mal eine LKW-Ladung.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Ja, aber ansonsten geht mir einfach eher teilweise das Geunke vor der Saison. Also man sieht schon schwarz und dann wirst du jetzt bestätigt. Oh wow, ihr seid ja alles Hellseher. So, dass das jetzt nicht einfach werden würde, war mir klar.
Aber dass es ein Fehlstart werden würde, damit habe ich persönlich nicht gerechnet.
Nee, ich auch.
Ich habe nicht gedacht, dass wir gegen Ulm nur unentschieden spielen. Ich habe auch nicht gedacht, dass wir Freiburg 2 nicht schlagen. Ich dachte, das sind so die Wegweiser, ne? Oder so, nee, das falsche Wort. Ich dachte, an so Mannschaften kann man sich schön einspielen in der Liga. So,
7 Punkte
so hätte ich besser umschrieben.
7 Punkte, wenn du gesagt hättest, vor der Saison 7 Punkte, und zwar die gehen aus Ulm. Halle nur ein Punkt, wie du schon sagtest, aus Halle ist nicht einfach. Aber aus Halle ein Punkt und die beiden Spiele 3 Punkte, 7 Punkte und eine Niederlage gegen München ist eingepreist. Das hätte ich auch genommen.
Und 1860 musst du gar nicht drüber reden. Keiner würde irgendwelche dystopischen Zukunftsvisionen im Portal malen, wenn wir gegen 60 verloren hätten, aber die anderen Spiele oder zumindest gegen Freiburg und Ulm jetzt gewonnen hätten.
Und dann noch, Entschuldigung, gegen ein Jakobacci-Team, das eigentlich nur quasi darauf auf unsere Fehler gelauert hat und die sind dann ja auch gekommen. Ich finde, Jakobacci lässt keinen tollen Fußball spielen, das hast du jetzt auch gesehen. Die haben erstmal zweimal verloren, nachdem sie bei uns gewonnen haben. Also die sind auch nicht, die sind sicherlich jetzt nicht unangefochtener Aufstiegsaspirant Nummer 1. Und das sehe ich halt nicht. Klar sind die, die haben so ziemlich so das Creme, die Creme de la Creme der dritten Liga der letzten Saison, irgendwie mit einem Guttau, ne, die haben eine starke und ne, so Leute. Das ist schon gut, Vrenetzi. Das ist schon sehr, sehr gut. Damit können wir uns nicht mithalten, aber ich finde nicht, dass wir uns so 3-0 von denen abziehen lassen. Ne? Wenn Bacalords nicht diesen hanebüchenen Stockfehler macht, der, keine Ahnung, in der Kreisliga selbst bestraft wird.
Ja.
Was soll ich sagen?
Lasst uns beim Thema Verpflichtungen bleiben, bevor hier zu viel Verzweiflung aufkommt oder Frust. Dennis geistert ja nun auch jetzt seit längerer Zeit schon ein weiterer Name durchs Portal, ja. Durch die durch die Sportmedien. Bis jetzt konnte aber noch kein Vollzug gemeldet werden.
Kommt was, vielleicht heute.
Was denkt er, Leute? Kommt
vielleicht heute.
Da möchte ich gerne auf unseren NRZ-Sportchef verweisen.
So, Dirk, komm,
nein,
pack aus.
Ja, mein Gott, der Transferfenster schließt Freitag ist der erste. Ja, ja. Schließt am Freitag. Es geht halt auch noch um die Details. Was zuletzt zu hören war, der Spieler müsste sich noch entscheiden, wo ich dann jetzt bei dir bin, Tim. Ne? Wenn ich Feuer und Flamme für einen Verein bin und dann mache ich das. Ja, es kann sein, dass heute Vollzug kommt. Bis Freitag wird was kommen. Er ist natürlich, er kommt als Ersatz, wenn er kommt, für Thomas Pledel, aber er ist kein Thomas Pledel.
So, wir reden von Tim Köter.
Achso, so, den Namen haben wir gar nicht genannt.
Wir lassen die Bombe nicht platzen.
Aber ich meine, unsere Hörerschaft wird schon wissen,
ja, über wen wir reden. Ja, ist ja wieder das Gleiche. Da pfeifen die Spatzen jetzt schon mindestens eine Woche, wenn nicht sogar schon ein bisschen länger, von den Dächern, dass da auf jeden Fall irgendwie Fühler Richtung ausgestreckt wurden. Ne?
Also, letzte Woche Dienstag, glaube ich, als Halle war. Ne?
Ja, da tauchte das irgendwann auch im Portal auf, irgendwie so, dass darüber geredet wurde.
Genau. Das ist ja jetzt nicht, Thomas Pledel geht ja in die Kategorie erfahrener Spieler. Tim Köter, das ist ja dann eher so Format Robin Müller auch eher. Gut, er ist bei Heidenheim im Kader. Ich glaube, er hat zwei Partien in der zweiten.
Zwei Zweitligaspiele halt.
Mit einer Vorlage übrigens, sehe ich gerade. Also ich habe es nicht am Kopf gehabt.
Ja, er hat halt Regionalliga-Erfahrung.
Da auch ganz gut.
Ne? Auch ganz gut. Er wird garantiert fit sein. Ich glaube, wenn du bei Frank Schmidt trainierst, wirst du ein Koalitionsmonster sein. Da muss man sich, glaube ich, jetzt keine Gedanken machen. Nur da geht es halt darum, klar, du bist kurz vor Toreschluss, du bist in einer Notsituation und da ist der Transfermarkt natürlich besonders schwierig. Da kriegst du jetzt keinen neuen Thomas Pledel.
Ja. Soll ausgeliehen werden von Heidenheim, sich weiterentwickeln. Auch hier sind wir wieder, Dirk, du hast es ja gerade schon, was Robin Müller angeht, gesagt, beim berühmten nächsten Step. Ne? Er soll halt einfach reifer werden, um gegebenenfalls dann den Heidenheimern auszuhelfen.
Richtig. Ne? Also ja. Das ist, er hat keine Perspektive, erste Liga zurzeit in Heidenheim. Und da ist Spielpraxis halt entscheidend für ihn.
Ich glaube, also angenommen, Heidenheim würde sich in der Liga halten, sehe ich denn aber auch nicht nächstes Jahr in Liga 1. Also ich glaube nicht, dass Heidenheim sich hält, aber der hat ja auch letzte Saison ja, der ist jetzt ja auch nicht 18, ne? Der ist 22, der hat ja letzte Saison auch zwei Ligaspiele in der zweiten Bundesliga gesehen, insgesamt 79 Minuten gespielt, also auch da war der jetzt nicht erste Wahl. Also ich weiß nicht, ob der jetzt perspektivisch für Heidenheim irgendwas ist oder ob der da irgendwie eine Karteileiche wird. Ich weiß es nicht.
Aber ich meine, ist gerade schon angesprochen worden, das Tor schließt sich so langsam. Du hast Not, du musst irgendwas tun.
Ne? Ich möchte mich überhaupt nicht beschweren. Ne? Also bitte, her damit, wir brauchen.
Einfach Spieler, jetzt doch Quantität. Hast du
zwei Beine? Kannst du irgendwie gerade gegen den Ball treten? Komm her, bitte.
Wer hat denn bei den MSV Ammers bis jetzt gut performt?
ich muss mal scouten.
So, Tim, jetzt haben wir einen ewig langen Schlenk gemacht.
Ja,
du
ja.
hast gesagt, du hast das letzte Spiel der Regensburger geschaut.
Das war in Bielefeld. Und ich hatte ja vorher prophezeit, dass die Absteiger auf jeden Fall länger brauchen. Das Spiel hat mich ein Stück weit Lügen gestraft, insofern als dass Regensburg ganz lange, ganz, ganz stark gedrückt hat, ein ganz großes Pressing aufgebaut hat gegen die Bielefelder zu Hause auf der Alm. Und das hat mir ein Stück weit imponiert. Sie haben es nicht geschafft, das umzumodeln in weitere Tore. Sie sind in Führung gegangen und sind dann durch so einen Sonntagsschuss von einem Amin, haben durch Gerrit Gulke dann den Ausgleich kassiert. Aber es war ein unglaublicher Schuss, ein Sonntagsschuss. Und danach hat sich das so ein bisschen neutralisiert. Es sind beide Mannschaften, von denen ich aber geglaubt habe, dass die länger bräuchten. Und dieser Schlagabtausch, den ich da gesehen habe, der sprach auf jeden Fall die Sprache, dass da auf jeden Fall schon sehr viel schnell zusammenwächst, obwohl beide Mannschaften, gerade Bielefeld, ja, kompletten Aderlass hinter sich hatte. Ich meine, innerhalb von einem Jahr von Liga 1 in Liga 3, das nimmst du nicht mal eben so mit und dann verschuldest du dich auch noch. Hast dementsprechend auch nicht die Kapazitäten, um jetzt den krassen Kader aufzubauen, obwohl Bielefeld mit dem Biancardi, mit einem Sam Schreck, die haben sich da immer noch gute Leute geholt, auch in Regensburg. Aber um es auf Thema zurückzukommen, ich habe mir vorgestellt, wie wir auf das Pressing von der Regensburger Mannschaft reagieren würden. Und ich habe da in so Momente gedacht, wie als München uns hoch angepresst hat. Und dann dachte ich so, boah, da müssen wir wirklich aufpassen. Also ich hoffe, dass wir es da schaffen, eine gute Auswärtsleistung insofern zu erzielen, als dass wir es schaffen, irgendwie deren Ketten mal zu überspielen. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir uns nicht im kleinen Kurzpassspiel, was wir ja gerne mal auch hintenrum machen, nicht verlieren, ja, weil da stehen die uns sehr schnell auf den Füßen. Natürlich können sie es auch nicht 90 Minuten, aber ich habe mir schon gedacht, boah, da müssen wir uns wirklich was überlegen, weil ich glaube, gerade da sind wir super anfällig, wenn man uns auf den Füßen steht.
Da freue ich mich ja. Hat man ja gegen Halle gesehen, wie gut das funktioniert, wenn wir sofort bei Ballbesitz angerannt werden. Ja, also das macht ja schon wieder Hoffnung. Dirk, hast du irgendwelche optimistischen Worte?
Nein, es ist ja jetzt auch gut, wir müssen jetzt mal gucken, wie viel Selbstvertrauen, da kommen wir ja gleich zu, heute Abend im Niederrhein-Pokal gesammelt wird. Also mit Sechsligist ist der Gegner trotzdem ein wichtiges Spiel. Ich erwarte von der Mannschaft jetzt einfach, dass sie eine Antwort liefert. Ne, ob du da jetzt gewinnen wirst, wäre natürlich eine Riesennummer, ja, wenn du einen raushaust. Aber einen Punkt zu erkämpfen mit einer stabilen Leistung und auch mit einer Spielidee auf dem Platz. Das erwarte ich, dass ich das sehe. Und dass du dich halt dann auch wirklich in die Augenhöhe bewegst mit dem Gegner.
Also Hauptsache nicht abschießen lassen, dann in die Pause gehen, nochmal sammeln, nochmal nachjustieren und dann am besten zu Hause gegen Ferl angreifen. Sieg wäre eine Überraschung.
Ja, gehe ich mit. Vor allem ist ein Joe Enox-Team. Joe Enox war ja früher sehr lange Zeit jetzt Zwickau-Trainer, früher auch Osnabrück-Trainer. Enox-Teams sind auf jeden Fall auch immer, sind Arbeitsteams, jetzt nicht Teams, die für wohl die taktische Raffinesse und Finesse irgendwie im Vordergrund steht, aber Enox-Teams waren gegen Enox-Teams zu spielen, ist immer unangenehm, weil die auch sehr, sehr laufstark und sehr laufintensiv sind, viel durch Laufen, durch Lücken schließen, irgendwie versuchen zu kompensieren. Das hat Enox-Stil so ein bisschen auf sich und ich bin halt gespannt. Also ich glaube, ich müsste noch mal gucken, wie unsere Statistik gegen Enox-Teams ist, aber ich glaube, sie ist nicht so dolle, auch wenn er immer eher untere Mannschaften trainiert hat.
Lass uns das Ganze noch mal zuspitzen mit dem Blick auf Sonntag. Wir haben jetzt schon von einem Fehlstart gesprochen. Wenn wir jetzt gegen Regensburg auf den Deckel bekommen, sind wir dann schon beim Wort Krise angelangt? So früh in der Spielzeit? Oder?
Wo fängt Krise an?
Wo ja, das Krise ist auf? Die Frage, ne?
Also du hast ja jetzt schon Krisenmomente.
Ja.
Du hast unzufriedene Fans, du hast eine magere Punktausbeute. Ja, ne, jetzt müssen wir in den linguistischen Diskurs gehen. Wo fängt eine Krise an? Ne? Also,
Gut, es gab die ersten Ziegner-Rausrufe, das kann man sagen. Wobei man muss das immer einordnen. Pfiffe und Ziegner-Rausrufe, die sind natürlich immer laut, die hallen dann gut durchs Stadion. Die Mannschaft ist ja nach Abpfiff gegen Ulm auch noch zur Kurve gekommen und ich stand mit drin und habe der Mannschaft applaudiert und das waren einige tausend Leute.
Die das habe ich auch gesehen.
Also es war jetzt von der Reaktion der Fans her, war das ja in Ordnung, dass sie haben die Mannschaft aufgemuntert, weil sie auf jeden Fall haben sie ja der Mannschaft dokumentiert, wir stehen hinter euch.
Ja, richtig.
Es war jetzt nicht so, in den letzten Jahren haben wir einige Spiele gesehen, wo dann der Bruch kam nach dem Spiel mit Pfiffen und wir wollen euch kämpfen sehen und halt die Klassiker und an dem Punkt bist du jetzt halt noch nicht.
Ja, aber
an dem Punkt wirst du in Regensburg ja auch nicht sein, wenn du verlierst. Ferl wird ja die entscheidende Nummer sein.
Absolut, absolut.
Und Ferl ist immer ekelig.
Ferl war und ist.
Weil es steht für Ferl drauf, da geht ja jetzt auch jeder hin wie gegen Ulm. Die schießt du jetzt ab.
Ja,
ist ja nur Ferl. Aber die halten sich halt auch verdammt lange in dieser Liga und da haben wir ja auch schon, also ich glaube unter Lethieri war es, ein Heimspiel gegen Ferl, wo ja auch die Dämme brachen hinterher.
Ja. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht.
Stimmt, das war 0-4 oder so, ne?
Da haben wir richtig einen vom Mappe
bekommen. Rajebic und so, die haben uns die ganze Zeit ausgekontert mit ihrem 4-3-3, ne? Immer in die Spitze, immer super schnell, hatten wir gar keine Lösung. Boah, das war so schrecklich,
da erinnere ich mich dran. Richtiges Kackspiel. Und was ich feststelle bei mir persönlich, wir hatten jetzt jahrelang, also aus Fansicht, viel Geduld.
Ja,
ne?
Ja.
Und ich merke, und das tut mir leid, ich wünschte, es wäre nicht so, aber ich muss da keine Hehl draus machen, ich kann da ehrlich sein, ich merke eine gewisse Dünnhäutigkeit.
Ja, ja.
Natürlich stehe ich da jetzt noch und applaudiere. Das ist der vierte Spieltag gewesen, ist ja klar. Und das kann mal passieren. Dann fällst du in so ein Loch und dann bist du erstmal da und hast dann auch eine gewisse Unsicherheit. Aber ich merke, dass mein Geduldsfaden nicht mehr die Dicke besitzt, die er mal hatte. Und ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch die Kurve.
Ja.
Also ich würde einfach mal schätzen, es wird schneller gehen in dieser Saison mit Ungeduld, mit Pfiffen, mit Unzufriedenheit. Ja, du musst ja die Historie
der letzten Jahre sehen. Also letzte Saison war jetzt kein brutaler Abstiegskampf, aber die beiden Jahre davor hast du ja hart gegen den Abstieg gespielt.
Ja.
Letztes Jahr warst du ja am Ende halt im Mittelfeld, aber trotzdem Heimbilanz verheerend, enttäuschend. Klar ist die Schnur kürzer.
Ja, sehe ich genauso, aber du fasst genau das zusammen, ne, was ich halt auch immer wieder mitkriege. Es geht jeder hat seine individuelle Schnur, so,
try,
ne?
Again.
Es ist noch früh und ich war lange nicht da. Jeder hat so seine individuelle Zündschnur und die ist bei manchen sehr kurz. Ich glaube, manche Fans kommen immer schon mit dieser roten Karte in der Hintertasche irgendwie zum Stadion und warten quasi nur, dass sie die rote Karte wieder zücken können. Ja. Andere sind dann sehr so wie ich und sind stoisch und sagen, yo, gemach. Sie guckt auf die Hintergründe, glaubt nicht, dass das jetzt hier einfach geht und etc. Aber ja, natürlich, ich möchte das ja auch gar nicht und ich kann das verstehen. Ich kann das gerade bei den Älteren verstehen. Natürlich blutet das Herz jedes Jahr ein bisschen mehr, wenn du jedes Jahr halt auch dann schon irgendwie im Viertelfinale oder Achtelfinale gegen Oberhausen rausfliegst und nicht mal im DFB-Pokal dabei ist, was im Vergleich einfach verdientes Geld wäre, wenn wir es mit einem Aufstieg oder so vergleichen oder mit einem Spielerverkauf, der uns wieder wehtut. Also ich finde gerade erste Runde DFB-Pokal, das muss drin sein. Und jetzt versuche ich genau diese Überleitung nochmal auf das Spiel heute
Abend zu schaffen. Von wegen war lange raus. Das war doch eine total elegante Überleitung zum Niederrhein-Pokal, genau, über den wir natürlich auch sprechen wollen. Die Bedeutung ist klar. Also ich glaube jedem beim MSV Duisburg, du hast mit diesem Pokal die einzig im Moment realistische Möglichkeit, dich wirklich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Und dann reden wir natürlich von der Möglichkeit, 100.000 mal eben so nebenbei zu, oder 100.000, wenn es gut läuft, mal eben in Anführungszeichen an der Stelle nebenbei zu verdienen. So, und jetzt hast du natürlich den Wunsch und den Fluch, der aus unserer Sicht ja auf diesem Wettbewerb liegt. Und du bist noch kacke in die Saison gestartet. Allerdings kann man auch wiederum sagen, du spielst jetzt ja nur gegen den Bezirksligisten, fast zu Hause, also im PCC-Stadion. Genau. Das muss doch so eine Ballerbude werden, da musst du dich doch mal richtig befreien.
Also das wird ja heute nicht das Problem sein. Ne?
Nein,
also gut, die Leute, die jetzt Freitag hören und dann sagen, was redet der für nun? Nein, das, letztes Jahr hat es ja auch in der ersten Runde Viktoria Menrad, da hast du ja auch dominiert und das standesgemäße Ergebnis erzielt. Die Nummer wird ja dann eng, wenn du dann in der zweiten oder dritten Runde Regionalligisten oder auch sogar auch einen Oberligisten wie damals Felbert kriegst.
Oh Gott.
Dann,
da war Mikkels noch bei Felbert, das war das Spiel, ne?
Ja. Wo dann solche Dinge halt passieren können. Aber, also ich
hab's schon wieder vergessen, Dirk. Also wir hatten es beide vergessen.
Ich lehne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster raus. Die werden heute gewinnen.
Ja.
Aber entscheidend ist halt, wie du dich präsentierst.
So, da sind wir nämlich.
Haben wir jetzt einen 2-0-Sieg, zwei Kopfbälle nach einer Ecke mal wieder. Das ist natürlich zu wenig. Also ich erwarte Dominanz, ich erwarte Spielfreude und halt dadurch ein Signal an die Fans.
Das meine ich. Es muss eine Ballerbude werden, es muss eine richtig souveräne Nummer werden, um zu sagen, guck mal hier, das sind wir. Ne? Du kannst ja jetzt nicht sagen, 1-0 war ein enges Spiel, aber wir sind froh, dass wir eine Runde weiter sind.
Soll ich mir was sagen? Ist mir scheißegal. Gib mir ein 1-0, ich will nur, dass sich keiner verletzt. Alles andere ist mir momentan egal.
Ja, Verletzungen wäre jetzt auch...
Also du hast natürlich recht, ein Zeichen ist absolut richtig und wichtig. Ne? Also 0-1, ich will gar nicht wissen, was dann los ist, ist klar. Ne? Aber... für mich ist das völlig egal, wie wir Menrad, wie wir Vohwinkel,
FSV spielt gegen Menrad.
Ja. Ah,
ja.
So schließt sich der Kreis, super. Es ist also, wir dann heute Abend gegen Vohwinkel gewinnen, es geht mir einfach nur darum, dass keiner auf seine scheiß Schulter fällt. Oder sonst irgendein Mist.
Na gut, das ist unabhängig vom Gegner oder von der Liga-Zugehörigkeit.
Und dazu wünsche ich mir auf jeden Fall, dass er Anhari von Anfang an spielen lässt und mal schauen. Und auch natürlich für den Robin Müller, also dass dann die Leute, die jetzt auch noch so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen mehr Sicherheit brauchen, dass die dann auch zum Einsatz kommen. Und wie gesagt, einfach schon so, dass es vielleicht nicht 5-6-7-0. Möchte mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Gib mir sowas und Hauptsache, keiner verletzt sich und wir können gegen Regensburg in der Mannstärke auftreten, die wir jetzt gerade zur Verfügung haben.
Dann ist alles tutti.
Ja.
Dirk, ich habe ja diesen Fluch angesprochen. Du bist ja mit Abstand der seriöseste Sportredakteur hier im Raum.
Ja, dann, ja. Doch.
Glaubst du an Flüche? Darfst du eigentlich gar nicht, aus Berufswegen, ne?
Ja, mein Gott, das ist das Schöne am Fußball, ne? Du baust Geschichten drum über Flüche, über irgendwelche Zauber. Was haben wir jetzt? Die Woche ist ja Luis Zacarias gestorben, der alte Trainer. Da hieß es ja, der hatte einen Zauberstab. Und ein Jahr später war der Zauber dahin. Er war natürlich dahin, weil damals Roland Wohlfahrt zu Bayern München ging, ne? Und du keinen Ersatz gefunden hattest. Ja, natürlich. Ja, ich sag jetzt mal, klar, lass uns über Flüche reden.
Also aus rationaler Sicht findest du bestimmt immer einen Grund, woran es gelegen hat. Weiß ich nicht, letztes Jahr gegen Oberhausen hast du vielleicht einfach mal den einen rabenschwarzen Tag erwischt oder so. Aber es ist doch wirklich bezeichnend, was wir in diesem Wettbewerb, 2017 haben wir den zuletzt geholt.
Ich glaube, aber es ist dann doch, jetzt reden wir nicht über Flüche, dass diese enttäuschenden Leistungen im Landespokal in den letzten Jahren auch damit zusammenhingen, wie die Einstellung der Mannschaft war generell dann die entsprechenden Ergebnisse abgeliefert hat. Oberhausen letztes Jahr mit einer anständigen Einstellung gewinnst du die Nummer.
Ja.
Du musst da aber loslegen wie die Feuerwehr, um das zu gewinnen, finde ich. Also ich muss so nicht direkt diesen unbändigen Willen auch zeigen. Also sind das nicht genau diese Spiele, wenn du merkst, eine Liga funktioniert es nicht, verdammt, wir haben dieses Selbstbewusstsein nicht, dann musst du doch da rausgehen.
Ich weiß nicht, ob du dann so blind auf Attacke bläst. Ich weiß es nicht. Ich kann mich da nicht reinversetzen. Ich glaube, dass du dann in Oberhausen spielst und du hast genau im Hinterkopf, boah, wenn wir jetzt hier rausfliegen, ne? Und, na, das ist doppelt scheiße, ne? Erstens Oberhausen, zweitens ist dann wieder Kohle futsch. Ich weiß nicht, ob man dann irgendwie blind zur Attacke bläst, ne? Und es lag vielleicht auch daran, dass ich meine Glücksunterhose nicht anhatte, ich wechsle ja nie die Unterhose.
Ja klar, du vor allen Dingen, also der Faktenmensch überhaupt, du glaubst doch nicht an Rituale. Ich glaube, einer der ersten Folgen Streifendienst haben wir das einmal abgeklappert, dass ich der Ritualmensch bin und du hast auch keinen Talisman oder so.
Was?
Doch, du hast so einen Run-MSV-Pulli.
Ja, genau, Run-MSV-Pulli wird immer angezogen, aber der kommt nicht immer zum Einsatz. Also ich glaube an sowas überhaupt nicht, ich bin überhaupt nicht abergläubisch. Also der Trainer von 1860, der Kölner damals, hat sich ja irgendwann, als es gut lief, mal den Bart nicht abrasiert und sah dann irgendwie aus wie, weiß ich nicht, wie der Almöhi, den man zu lange irgendwie in der Hütte vergessen hat.
Und in der ersten Liga spielt 1860 trotzdem noch nicht.
Nee, und Michael Kölner übrigens auch nicht. Michael Kölner auch nicht. Der kuschelt inzwischen in Ingolstadt mit
Ivo Grilic, ja. Tatsächlich. Ja, ich habe es im Moment so gehandhabt, ich glaube ja an ein Stückchen an sowas. Ne? Auch wenn es, dir guckt mich schon so an. Es ist absolut irrational. Ich weiß, es ist absolut irrational. Aber ich habe es jetzt so gemacht, ich habe mir jetzt meine kompletten Trikots auf den Stapel gelegt, ja, und ich nehme jetzt immer eins runter und probiere das nächste aus und guck, ob in einem noch so ein bisschen Glück drin der letzten Jahre hängt, und wenn dieses eine Trikot zündet, dann ziehe ich das an und wasche das natürlich auch nicht mehr, bis wir irgendwann wieder stolpern sollten.
Ich bin gespannt, welches es sein wird. Ey, ja. Das gelbe Eislein.
Ist verbrannt.
Verbrannt?
In Ulm jetzt schon. Ja, leider. Das alte Eislein-Trikot. Mohamedou Idrissou.
Boah, das ist auch für Hässlichkeit schön. Also sie liebt's ja, aber. Ja.
Seid gespannt, welches Trikot ich am Sonntag tragen werde. Oder eigentlich muss ich ja heute Abend auch eins anziehen. Zählt das dann? Wettbewerbsübergreifend?
Das wäre.
Also das würde ich verbrennen.
Also das gegen Vorwinkel, wenn die heute gewinnen, ich glaube, das ist noch nicht der Gamechanger.
Der Feenstaub
geht nicht. Für deinen Aberglauben.
Ja. Nee. Fühle ich nämlich auch nicht. Also gegen Regensburg auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal weiter.
Ja.
Heute Abend also Niederrhein-Pokal, zumindest aus unserer Sicht. Wir haben ja Mittwoch aufgezeichnet oder zeichnen am Mittwoch auf. Am Sonntag dann eine bockschwere Aufgabe gegen Jahn Regensburg. Und dann hören wir uns wieder und besprechen dieses Spiel natürlich. Ja. Dirk Retzlaff, heute unser Gast, NRZ-Sportchef und MSV-Reporter. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Und Tim, schön, dass du wieder da bist. Bitte bleib.
Ich gebe mir Mühe.
Es war sehr einsam ohne dich.
Also ich habe ein Sweatshirt für heute Abend rausgeholt, weil es kälter wird.
Ja, okay. Gut, das ist wieder der Sportredakteur rational. Es wird ein bisschen frischer, es wird zeitlangsam Übergangsklamotten.
Denk dran, dass das nicht mehr zum Einsatz kommen darf, sollten wir heute verlieren. Also nimm eins, das du entbehren kannst.
Dass du verbrennen kannst, bestenfalls.
Vom PCC-Stadion.
Liebe Leute, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Tschö.
Ciao, ciao.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.